Ja, wir alle können die Zeit nicht aufhalten, aber vielleicht können wir das Altern ein bisschen aufhalten oder zumindest das gesunde Altern begünstigen, indem wir Longevity beherrschen oder beherzigen und dabei einfach immer älter werden, aber gesund altern. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Wir wollen nicht eine unendliche Zahl erreichen und das sozusagen überleben, sondern wir wollen das wirklich erreichen in einem gesunden Zustand. Und wir sprechen heute darüber, wie wir eigentlich definieren können, wie alt wir wirklich sind, ohne unser chronologisches oder ich sag mal, zeitliches Alter festzulegen, sondern wie alt ist unser Körper? Darüber wollen wir sprechen. Und das Zweite ist, wir wollen darüber sprechen, wie können wir Longevity für uns praktisch umsetzen? Und vielleicht üben wir vielleicht auch noch ein bisschen Kritik am Thema Longevity. Deswegen begrüße ich ganz herzlich bei unserem Podcast Schulmedizin trifft Naturheilkunde Robert Schmidt, Chefarzt von der KFN. Und ja, lass uns loslegen. Und zwar, wie funktioniert das eigentlich mit der Altersbestimmung, also mit der echten Altersbestimmung, wenn wir nicht einfach sagen, ja, okay, wir treffen uns hier, wann bist du geboren, sondern wenn wir uns den Körper anschauen und da versuchen, das Alter zu bestimmen.
Ja, also es ist ein sehr spannendes und interessantes Thema. Und auch da muss man natürlich gleich sagen, es gibt keine ganz einfache Antwort im Endeffekt. Aber man weiß natürlich, das rein chronologische Alter, das ist einfach nur eine Zahl. Und um das biologische Alter zu bestimmen, versucht man sich zu überlegen, wie kann ich denn den Funktionszustand letztendlich messen des Körpers. Also das heißt, ich kann auf der einen Seite herangehen und sagen, okay, ich messe zum Beispiel die Griffkraft der Hände. Ich messe zum Beispiel die maximale Sauerstoffaufnahme unter Belastung, also so wie zum Beispiel auch Sportler meinetwegen untersucht werden. Also das heißt, ich kann ganz viele funktionelle Tests machen, theoretisch auch irgendwelche Intelligenztests und kann dann natürlich mit diesen funktionellen Tests mir immer überlegen, okay, und jetzt im Vergleich zu Gleichaltrigen, stehe ich denn eher besser da oder stehe ich etwas schlechter da? Ja. Das ist so eine ungefähre Einschätzung anhand der Funktionalität. Und ich kann natürlich auch sagen, okay, gibt es denn vielleicht irgendwelche messbaren Werte, die mir da eine Abschätzung erlauben? Und da gibt es eigentlich im Moment zwei Herangehensweisen vor allem. Also auf der einen Seite kann man die sogenannte Länge der Telomere messen. Ja, das sind die Schutzkappen, wenn man so möchte, der Chromosomen, also des Erbgutes, die im Laufe des Lebens eben immer kürzer werden. Ja, und wie schnell sich die verkürzen, hängt dann tatsächlich eben von vielen Faktoren ab, die man auch beeinflussen kann. Und dann kann ich eben messen, okay, und wie lang sind denn jetzt bei der betreffenden Person die Telomere und kann das dann abgleichen und sagen, okay, entspricht das wirklich dem chronologischen Alter oder ist das etwas kürzer, als man erwarten würde oder hoffentlich vielleicht sogar eher etwas länger. Und dann kann man tatsächlich auch sagen, okay, und jetzt ergreift man Maßnahmen und dann vielleicht nach 2-3 Jahren so eine Untersuchung wiederholen und dann auch feststellen, okay, jetzt hat sich auch die Abnahme der Telomerlänge besser an mein chronologisches Alter wieder angenähert. Also man kann es dann tatsächlich auch beeinflussen und dann auch Verlaufsuntersuchungen machen und dann auch den Erfolg einer entsprechenden Maßnahme untersuchen. Und das Zweite, was eigentlich sozusagen noch genauer ist, wir haben die sogenannte Epigenetik. Und die Epigenetik bedeutet, wie werden eigentlich unsere Gene abgelesen? Wir haben ja 20.000 Gene und nicht alle werden gleich häufig übersetzt. Ja. Und da gibt es einige Bausteine, mit denen das reguliert wird. Und das ergibt, diese Bausteine sind dann eben auf dem Erbgut verteilt. Ja. Und die kann ich auch messen. Und man weiß, dass im Laufe des Lebens sich dieses epigenetische Muster schon auch in charakteristischer Weise verändert. Und das heißt, indem ich das epigenetische Muster abbilde, kann ich auch wieder Vergleiche ziehen und sagen, okay, und wie stehe ich da im Schnitt jetzt im Vergleich zu einer gleichaltrigen Vergleichsgruppe? Bin ich da eher sozusagen in Richtung höheres Lebensalter verschoben oder eben eher nicht. Aber man muss natürlich auch sagen, das sind auch wieder nur Abschätzungen.
Klar.
Ja. Aber sagen tatsächlich mehr aus als das rein chronologische Alter im Endeffekt. Ja. Weil man muss ehrlicherweise sagen, die Lebensspanne ist ja unglaublich variabel. Also das heißt, zwischen 60 und 120 ist vieles möglich.
Das stimmt,
ja. Und es muss irgendwie ein bisschen mehr geben als nur tatsächlich die Anzahl der Lebensjahre auf der Uhr sozusagen. Ja. Das ist nur so eine ganz grobe Annäherung und sagt eigentlich noch nicht so wirklich viel darüber aus, in welchem Funktionszustand befindet sich denn der Körper. Ja. Und je besser und je länger die Funktion erhalten werden kann, desto länger kann ich eben gesund leben, und diese epigenetischen Marker und auch die Telomerlänge spiegeln das scheinbar besser wider als jetzt die reine Anzahl an Jahren, die ich auf dem Buckel habe.
Mich würde mal interessieren, weil du hast den Grifftest angesprochen, wo man das gibt es ja diese Maschine, die man Griff testet.
Ja.
Das ist ja tatsächlich, habe ich auch schon von mehreren gehört, wirklich auch ein Marker für Longevity oder für Alter und Gesundheit in dem Alter.
Ja,
und da gibt es ja bestimmte Marker. Aber warum hat dieser Grifftest warum ist das so? Das würde mich mal interessieren, ob du dazu was sagen kannst.
Ja, also im Endeffekt ist es relativ einfach. Also das heißt, was passiert denn im Laufe des Lebens? Also im Laufe des Lebens oder letztlich äußert sich das Altern dadurch, dass unsere Organe, unser Bewegungsapparat an Funktionsqualität letztendlich verliert. Mhm. Ja. Das heißt natürlich, man weiß ja auch, dass schon ab dem 30. Lebensjahr jedes Jahr die Gesamtmuskelmasse eigentlich die Tendenz hat, Prozent abzunehmen. Mhm. Und deswegen kann man natürlich diese Erscheinungen des Alters dann auch über solche Funktionstests abschätzen. Und wenn ich jetzt einen Menschen habe, der immer älter wird, dann ist natürlich fest damit zu rechnen, dass die Griffkraft dann ab dem 30. Lebensjahr vielleicht erstmal nicht wirklich merklich und kaum messbar, aber dann, je älter er wird, natürlich sukzessive nachlässt. Und wenn ich dann den Wert habe, kann ich natürlich sagen, okay, das muss dann wohl eher mit 60, 70 gewesen sein, und dieser Wert, der war wohl eher mit 30, 40.
Ja.
Das ist natürlich nur eine ganz grobe Einschätzung und variiert auch von Mensch zu Mensch dann natürlich erheblich, ist aber gleich eigentlich ein ideales Beispiel dafür, dass man doch sehr viele Faktoren selber in der Hand hat. Bei der Griffkraft kann man sich's natürlich gut vorstellen, weil wenn man dann schön trainiert auch Leben lang, dann wird man natürlich viel, viel länger eine deutlich höhere Griffkraft haben und hat schon mal diesen Funktionstest positiv beeinflusst.
Aber genau nur diesen, wollte ich ja sagen.
In dem Fall nur diesen, ja. Aber tatsächlich läuft es auch darauf hinaus, dass ich viele Maßnahmen tatsächlich in der Hand habe, mit denen ich meine Alterung positiv beeinflussen kann. Und ähnlich wie bei der Griffkraft doch ganz erheblichen Einfluss nehmen kann auf die Geschwindigkeit der Alterung und wie ich alt werde. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Thema, was sich für alle lohnt. Da geht's ja auch ganz viel um Lebensqualität, um Wohlfühlen, um dann auch noch Lebensqualität im Alter, im Rentenalter. Also das heißt, das ist eigentlich für jeden ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es auch ganz einfach ist eigentlich tatsächlich. Ja, also wenn man es runterbricht, im Endeffekt kann man herausarbeiten, dass ein paar wenige Faktoren wirklich ganz entscheidend sind. Und das ist eben tatsächlich körperliche Bewegung, das ist die Ernährung, ja, das ist die Entspannung, das ist ein gesunder Schlaf, das ist auch eine gewisse, Eingebundenheit ins Leben, also sei es jetzt über eine Aufgabe in der Arbeit, über ein Hobby zum Beispiel, was man mit großer Leidenschaft macht, soziale Eingebundenheit, ja, in die Familie oder ins soziale Umfeld. Also das sind eigentlich so die wesentlichen Faktoren, die einen ganz entscheidenden Einfluss darauf nehmen, wie wir altern. Im besten Falle dann natürlich auch gleich noch verhindern, dass vielleicht die ein oder andere Erkrankung im Alter noch dazukommt, aber eben auch den Gesamtzustand des Körpers einfach möglichst lange in einem besonders guten Zustand halten können. Und das kostet eigentlich nicht viel, ja, außer dass man eben es wissen muss und dann natürlich eine gewisse Motivation und Lust entwickeln muss, dass man sagt, okay, ich versuche jetzt das eine oder das andere zu berücksichtigen. Aber es wäre eigentlich schon jedem auch zugänglich. Ja, man kann sich natürlich nicht gegen Schicksalsschläge wehren. Natürlich kann einen auch die gesündeste Lebensweise jetzt nicht davor bewahren, dass man jetzt schicksalhaft eine schlimme Erkrankung erleidet oder eben einen Unfall hat. Ja, also das ist kein Allerheilmittel, aber es ist doch was, was man schätzt so im Moment auf jeden Fall 10 gesunde Lebensjahre einem bringen kann.
Ja.
Und da muss man jetzt auch nicht gleich schon im Kleinkindalter damit anfangen, sondern das heißt auch im Laufe des Erwachsenenlebens bis hin sogar auch zum Seniorenalter lohnt sich's immer noch, eine Lifestyle-Modifikation durchzuführen. Und man hat immer eigentlich fast schon einen Soforteffekt, einen positiven Soforteffekt. Natürlich am allerbesten, je früher man anfängt, aber es lohnt sich auch noch im hohen Alter, was zu verändern tatsächlich.
Ja, finde ich spannend, weil wir sind jetzt ja schon beim Thema praktische Umsetzung. Und vielleicht da auch eine spannende Frage. Du hast jetzt gerade sehr praktische und ich sag mal einfache Sachen gesagt. Genau. Wobei das Einfachste wäre für alle, wenn es einfach eine Pille geben würde, wenn man sich einwirft, die heißt Longevity-Pille. Da sind wir ja im Prinzip auch ein bisschen. Wir haben ja dieses Thema der Selbstoptimierung, Selbstoptimierungszwang, Überoptimierung. Und deswegen stellt sich auch oft die Frage, ob es nicht eine Gefahr der zwei Klassen Longevity gibt. Ja? Eine ist die sehr krasse Diagnostik und dann die ganzen Spezialmittel. Ich sag mal so Infusionen, Supplements, und dies, das, dann das kleine elektrische Gadget, was alles misst.
Ja, ja.
Oder ist das vielleicht alles auch nur die letzten 2-3%, die man da optimiert? Und das, was du gerade gesagt hast, sind eigentlich die großen, die Big Mover, die großen Sachen, die es bewegen.
Genau.
Wie siehst du das?
Genau, ja. Also man kann natürlich, wie in fast alles, natürlich sehr viel Geld investieren und da sehr, sehr ins Detail gehen. Und das sehe ich auch so, dass es auf der einen Seite natürlich schon mal die Gefahr auch irgendwie birgt, dass man sich dann auch wahnsinnig unter Druck setzt und eigentlich sich jeglicher Spontanität und vielleicht auch Lebenslust beraubt, wenn alles nur noch perfekt ist. Und das kostet natürlich auch ein ordentliches Sümmchen Geld. Aber es ist wirklich so, da geht es darum, mit diesen Maßnahmen vielleicht noch mal die letzten Prozent auch noch rauszuquetschen. Mhm. Ja, also, dass man vielleicht noch mal 2-3% on top rausholt. Aber die ganz großen Player, die Big Player, sind eigentlich relativ einfach umsetzbar und stehen jedem zur Verfügung und kosten auch nicht viel Geld und sind offen eigentlich für alle im Endeffekt. Wobei das ja auch wieder so gemein ist. Es ist nicht so einfach, wie sich's anhört, weil sonst würde es ja jeder sowieso machen.
Natürlich.
Sondern klar, wir müssen das auch erstmal schaffen, in der Hektik des Alltags und den ganzen Versuchungen und Verlockungen und Gewohnheiten, die man hat und deren ganzen Stressbelastungen, denen man ausgesetzt ist, muss man es erstmal auch schaffen, gesund zu leben. Also das ist schon sehr, sehr schwierig dann doch. Aber zumindest ist es mal was, was jetzt nicht daran scheitern sollte, dass man sagt, okay, ich habe zu wenig Zeit oder ich habe zu wenig Geld, sondern in dem Sinne steht es eigentlich jedem offen und zur Verfügung. Ja, aber ich mache auch nicht alles, was ich machen könnte. Also ich muss eigentlich gleich bei mir selber anfangen. Das heißt, auch bei mir ist es dann eben ein Kämpfen oft um Disziplin.
Ja.
Und dann gönnt man sich doch mal was.
Ja.
Dann muss man sich selber auch mal wieder beibringen, dass eigentlich aber auch ja gesunde Dinge viel Freude bereiten können. Also oft ist es ja so, gerade der Körper, Belohnungszentrum und so weiter, gerade die ungesunden Dinge lösen dann die Glücksgefühle aus. Also da, man muss eigentlich ständig an sich arbeiten und es ist doch extrem schwer, aber zumindest ist es mal verfügbar.
Ganz wichtig in eigener Sache, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, wenn Sie diese Informationen nützlich finden, die Sie hier hören, dann teilen Sie doch den Podcast auch mit anderen Freunden oder Bekannten, denen dieser Podcast weiterhelfen könnte. Und lassen Sie natürlich gerne ein Like da. Ein Abo freut uns natürlich auch und eine positive Bewertung ist natürlich für uns eine absolute Wertschätzung. Deswegen, wenn Sie dafür Zeit finden, freuen wir uns da wirklich sehr drüber. Und das hilft natürlich diesem Podcast massiv weiter, dass wir weiterhin ganz, ganz tollen Inhalt produzieren können und natürlich auch diesen weiter nach draußen bringen können. Ich meine, wir leben ja in einer unfassbaren Welt im Überfluss. Mhm. Ja, wir haben Überfluss an Essen, aber wir haben auch Überfluss an den Sachen, an ungesunden Essen, möchte ich mal sagen, genau. Die auch so natürlich auch engineert sind, um genau uns zu belohnen und dann natürlich genau. Ungesund sind. Aber genau. Wir haben natürlich Überfluss davon. Ja, also wir können da so viel von nehmen wie nie zuvor. Dann haben wir einen Überfluss an Stress, an Cortisol, genau. Den wir uns selber zufügen mit den ganzen Devices, die wir hier die ganze Zeit ausgesetzt sind. Genau. Und die rauben uns dann am Ende noch den Schlaf und die Bewegung. Aber was wären denn deine, lass uns mal so Altersgruppen durchgehen, das finde ich eigentlich mal ganz spannend. Ja? Was wäre so eine, jetzt die Altersgruppen sollen nicht fix sein und es ist einfach nur mal so, so ein Überschlag.
Ja, ja.
Was würdest du machen, Longevity-mäßig oder jemandem raten, die Top 3 Dinge, die er machen sollte zwischen 40 und 60? Danach machen wir noch 60 bis 80. Aber nur mal so, das ist jetzt klar natürlich ganz pauschal und das ist individuell für jeden. Ne? Der eine, der ist total topfit der macht jeden Tag Sport, der braucht nicht noch mehr Sport, der muss dann vielleicht Stress reduzieren oder so. Aber einfach nur mal von dir mal so eine Einschätzung aus deiner Erfahrung, aus dem Klinikalltag, wenn du das siehst, du hast ja viel zu tun mit Menschen, die du behandelst. Mach mal so, was wären deine Top 3 Tipps für die Age Range 40 bis 60?
Genau, also ganz, ganz wichtig und zentral ist auf jeden Fall die Bewegung. Mhm. Ja, das ist ohne Bewegung geht's nicht. Also das ist ganz, ganz elementar und entscheidend. Dann die Ernährung natürlich. Mhm. Und mit Ernährung haben wir auch gleich natürlich die Gewichtskontrolle mit im Boot. Ja. Dann haben wir noch als dritten Faktor, würde ich mal sagen, tatsächlich die Entspannung oder vielleicht auch so ein bisschen die Rhythmik des Lebens. Und Regeneration gehört da auch mit rein. Also bei Entspannung gehört für mich auch irgendwie der gesunde Schlaf mit dazu. Mhm. Und das würde ich sagen, das sind so die drei Elemente, die ich nochmal so ganz an die erste Stelle setzen würde.
Ja. Da habe ich eine Frage direkt zur Ernährung. Ja, ja. Also Bewegung ist mir klar. Ich glaube, da sollte jeder das machen, was er kann.
Ja.
Also da geht auch Walking ist wahrscheinlich auch schon. Also einfach nur zu Fuß gehen reicht wahrscheinlich schon, um wirklich Bewegung zu haben. Und bei Schlaf, glaube ich, ist auch ausreichend Schlaf ganz wichtig. Eine Schlafroutine, aber darüber könnten wir wahrscheinlich 20 Podcasts machen.
Ja,
aber ich habe eine Frage zur Ernährung, einfach nur zur Einschätzung. Und zwar, es gibt ja sehr viele Ernährungsformen heutzutage.
Ja.
Vegetarisch. Dann haben wir die extrem andere Form, Carnivore, wo nur Fleisch ist. Dann haben wir Keto. Dann haben wir Low Carb. Dann haben wir Atkins-Diät. Dann haben wir die Glücks-Diät und 17 andere Varianten noch.
Ja.
Ist Fleisch gut oder schlecht? Oder muss man sich vegetarisch ernähren? Oder was ist dort? Oder ist es ausgewogen? Was ist da die Empfehlung für die Longevity?
Ja, also ich würde immer noch sagen, dass die klassische mediterrane Kost was ist, was man auf jeden Fall gut empfehlen kann. Das ist ja kein totaler Fleischverzicht, aber wir haben eben eher weniger Fleisch, fettarmes Fleisch. Fisch ist mit dabei zum Beispiel, gesunde Öle, viel Obst, Gemüse, Frischkostanteil ist recht hoch. Ich würde jetzt keine strenge Diät empfehlen, aber wenn das jemand macht und sich dann wirklich auch damit wohlfühlt und sich dann vielleicht auch noch beliest und in den ein oder anderen kleinen Haken, den es ja bei extremen Diäten dann doch immer gibt, wenn man den dann vielleicht berücksichtigt und unter Kontrolle hat, dann darf man natürlich gerne sozusagen auch eine etwas strengere oder ausgefallenere Diät machen. Aber ich würde sagen, als Grundlage haben wir tatsächlich die mediterrane Kost und tendenziell, ganz, ganz wichtig, so eine leichte Kalorienrestriktion.
Interessant, ja.
Also, dass man vielleicht eher zu wenig zu sich nimmt, ist tatsächlich lebensverlängernd, weil nämlich dieser leichte Mangel den Körper einfach animiert, top fit zu bleiben. Ja, der muss dann tatsächlich immer in so einer Situation sein, dass er sagt, ich darf nichts herschenken, ich muss alles wirklich verwerten, reparieren, alle Stoffwechselschlacken, die da irgendwo im Gewebe liegen, die muss ich wieder recyceln. Ja, also das heißt, über so eine leichte Kalorienrestriktion kann ich ganz erheblich die Alterung positiv beeinflussen. Und das kann man auf ganz unterschiedliche Arten natürlich machen. Also man kann sagen, okay, ich habe es einfach generell im Griff. Ich bin jetzt vielleicht eh nicht der, der dazu neigt, da wahnsinnige Mengen zu verdrücken. Ja, dann kann man einfach sagen, gut, ich mache meine Mittelmeerdiät oder Kost eher. Oder man kann natürlich so Sachen implementieren wie Intervallfasten oder mal einen Tag fasten oder mal Hafertage machen, Kartoffeltage machen. Mhm. Aber über diese Ernährungsbeschränkung hat man tatsächlich einen ganz, ganz starken Hebel auf die Alterung im Endeffekt.
Würdest du sagen, dass das Intervallfasten schon eine gute Methodik ist? Also 8 Stunden Essen, 16 Stunden Fasten, inklusive des Schlafens? Oder macht es Sinn, tatsächlich noch weiterzugehen und zu sagen, ich faste einmal im Monat 1-2 Tage oder ich mache sogar eine Fastenwoche, vielleicht auch begleitet?
Ja.
Was ist da was ist da sinnvoll?
Genau, also ich bin ein Fan tatsächlich des Intervallfastens. Mhm. Also es kommt natürlich auch bei diesen Ernährungsmaßnahmen auf eine gewisse Kontinuität an.
Klar.
Und jetzt wirklich so ein ganz strenges Fasten, 10, 14 Tage am Stück, das kann ich natürlich 1-2 Mal im Jahr vielleicht machen, aber da bin ich eigentlich nicht so wirklich alltagstauglich. Also da muss ich mich dann schon ein bisschen rausnehmen. Das ist vielleicht dann auch in der Umsetzung schwierig. Und ein Intervallfasten ist zum Beispiel was ich wunderbar in den Alltag integrieren kann. Und wenn ich es ganz intensiv machen möchte, dann mache ich das halt 7 Tage in der Woche. Aber nicht mal das müsste ja sein. Man könnte ja sagen, okay, dann halt 5 Tage in der Woche und an 2 Tagen mache ich, was ich will. Also das heißt, da gibt es dann die Möglichkeit, auch viele Abstufungen einzubauen. Und dann hat man aber was man kontinuierlich einfach umsetzt und langfristig implementiert.
Ja. Ja, finde ich interessant. Wir haben ja schon einige Podcasts zusammen aufgenommen und das Thema Fasten kommt doch häufig vor.
Ja,
also definitiv. Auch bei durchaus chronischen Krankheiten.
Ja,
da haben wir immer mal wieder das Thema, dass Intervallfasten, Fasten dazu führt, dass sich zumindest die Symptome verbessern.
Genau.
Und jetzt in diesem Fall sogar Longevity, also das heißt das Thema Fasten.
Ja.
Und ich wollte nur eins sagen, Fasten ist kostenlos, ist ein wirklich wirksamer Hebel und das finde ich so fantastisch.
Ja.
Das steht uns ja allen zur Verfügung.
Ja.
Mit dem einzigen Nachteil, dass wir natürlich im Überfluss leben und uns Essen an jeder Ecke angeboten wird.
Genau. Und also es lohnt sich tatsächlich ja auch ein bisschen einen Blick in die jüngere Geschichte. Es ist ja noch gar nicht so lange her, da waren wir eben gar nicht in dieser Überflusssituation.
Ja.
Und dann waren natürlich so Dinge zum Beispiel wie die Verfügbarkeit von Milch war zum Beispiel ein Überlebensvorteil, hohe Energiedichte, Kalorien, Eiweiß, Fette. Und wenn ich natürlich eher in einer Mangelsituation bin, dann hat das sicherlich viele Leben gerettet.
Ja.
Aber heutzutage muss man sagen, ist eigentlich Milch gar nicht so toll, weil wir haben keine Mangelsituation mehr. Und die Milch ist ein tierisches Lebensmittel, ist auch ein bisschen pro-entzündlich. Wir haben das natürlich alle noch abgespeichert irgendwie als, ja Mensch, Milch und so, Milch macht müde Männer munter zum Beispiel, genau. Und die extra Portion Milch in der Kinderschokolade. Aber die Zeiten haben sich tatsächlich gewandelt und wir haben eher so eine Überflusssituation und wir haben halt auch viele sehr kaloriendichte Produkte.
Sehr viele,
Also das heißt, da sind gar nicht viele Nährstoffe drin, aber unglaublich viele Kalorien und das Ganze in einer extrem hohen Verfügbarkeit. Und das Gemeine ist, der Mensch ist ja entwicklungsgeschichtlich eben ein Lebewesen, was ja eigentlich hart ums Überleben kämpfen musste. Und deswegen, wenn ich meinem Körper Energie zuführe, dann werden gleich die Belohnungsmechanismen im Gehirn aktiviert. Also das heißt, viel zu essen und zu sich zu nehmen, kann eben tatsächlich die Stimmung verbessern und das brauche ich halt dann oft, wenn man im Stress ist oder deprimiert ist. Und gleichzeitig ist es so, dass der Körper natürlich sich nie sicher ist, bleibt es denn jetzt eine Überflusssituation? Okay. Und das heißt, wenn schon mal viel in den Körper kommt, dann sagt er, dann lege ich mir das gleich an für schlechte Zeiten und lagere das ins Gewebe ein, ins Fettgewebe und so weiter und so fort. Der gibt ja nichts wieder her.
Ja.
Ja. Und klar, und dann habe ich natürlich die Gewichtszunahme und dann wird quasi wie im bildlichen Sinne mein Körper zugemüllt. im Endeffekt. Und es entstehen dann eben auch die ganzen Stoffwechselkrankheiten. Und deswegen ist ja diese Überflusssituation eigentlich so gefährlich und fatal. Genau. Ja, also früher, genau, war es eher der Hunger, ja, vielleicht der Hungerwinter, der das Leben bedroht hat. Ja. Und heute ist es eigentlich dann dieser kontinuierliche Überfluss.
Ja.
Ja, früher hat man vielleicht tatsächlich so viel und hart körperlich arbeiten müssen, dass es die Gesundheit gefährdet hat. Und heutzutage bewegen wir uns eher so wenig, ja, dass der Mangel an Bewegung wiederum die Gesundheit gefährdet.
Ja. Ja. Ja, mega spannend. Was würdest du denn sagen, sind die drei besten Methoden für jemanden 60 bis 80?
Ja.
Was sollten die longevity-mäßig, was könnte der beste Hebel noch sein?
Also natürlich diese ersten drei Hebel, ja, Bewegung, Entspannung, ein vernünftiger Schlaf, Ernährung, die bleiben natürlich ganz elementar. Was auf jeden Fall wichtig ist, gerade im zunehmenden Alter und was immer mehr auch ein Problem wird, ist tatsächlich das soziale Netzwerk.
Oh, interessant, ja.
Also man weiß tatsächlich, dass eine Vereinsamung, ja, Lebensjahre kostet. Also das ist wirklich ein Risikofaktor im Endeffekt, so wie Rauchen oder Bluthochdruck im Endeffekt auf die Lebenserwartung. Also wir brauchen auch dieses Gefühl der Verbundenheit, auch, dass der Intellekt einfach gefordert wird im Austausch mit unserer Umwelt, dass wir auch jemandem was geben können, eben Zuwendung, uns für jemanden interessieren und das auch wieder zurückbekommen. Und das ist, denke ich, was zunehmend eben im Alter wirklich eine Schwierigkeit wird, wenn man dann doch eben alleine lebt, die Familie ist weit verstreut und dann auch dieses soziale Netzwerk eben langsam verloren geht. Und da kann man natürlich auch, wenn man das weiß, ja, auch natürlich versuchen, da bewusst was dagegen zu tun, indem man eben guckt, okay, mit einem Ehrenamt oder in einem Verein oder in einem Alten- und Seniorenzentrum, dass man halt tatsächlich sich die sozialen Netzwerke erhält. Das ist natürlich was Wichtiges und je älter man wird, es lässt sich ja eben trotz bester Lebensweise auch nicht verhindern, dass die ein oder andere Erkrankung sich dann einschleicht, sei es jetzt zum Beispiel degenerative Erkrankung des Bewegungsapparates, ein Rheuma. Und schon wird es natürlich viel, viel schwerer, dann tatsächlich auch einen gesunden Lebensstil mit Bewegung und so weiter aufrechtzuerhalten. Also das heißt, da auf jeden Fall sich natürlich auch die Hilfe suchen, denn man kann auch bei diesen Erkrankungen mit vielen einfachen Dingen Linderung verschaffen und dann auch bei einer schweren Arthrose im Knie dazu beitragen, dass sich der Betreffende eben trotzdem noch adäquat bewegen kann. Und gerade dann im höheren Lebensalter macht sich's gleich doppelt und dreifach bemerkbar, wenn irgendwas nicht mehr so richtig funktioniert. Da neigt man ja dann eh dazu, Muskulatur abzubauen. Wenn man sich dann auch nicht mehr gescheit bewegen kann, schmerzbedingt, dann ist das ein ziemlich schnelles Teufelsrad. Ja. Und da lohnt sich schon auch wirklich professionelle Hilfe mit in Anspruch zu nehmen, dass man da schon rechtzeitig auch gegensteuern kann.
Ja. Ja. Vielen Dank. Ich kann nur sagen, super spannend, mal wieder die Folge. Longevity ist halt ein Thema, was nie zu spät ist. Das finde ich halt das Spannende eigentlich, dass man da jederzeit noch einsteigen kann und was machen kann. Und das Schönste ist eigentlich, weil wenn man so an diese Longevity-Werbung denkt und wenn dann wieder der nächste Anbieter wieder den neuen Longevity-Drink hat oder das neue Longevity-Supplement, dann denkt man immer, das ist mit sehr viel Kosten verbunden. Aber du hast gerade wunderschön gezeigt, dass man da mit einfachen Mitteln, aber muss sie auch machen. Das ist das Wichtige. Ne? Konsequent, dauerhaft ins Leben einbauen, dass das dann zu einer echten Lebensverlängerung führt. Und du hast ja schön gesagt, die Sachen führen zu einer kumulativen, durchschnittlichen Erhöhung von 10 Jahren Lebensqualität und längerem Leben. Was natürlich Wahnsinn ist dafür, dass man einfach, ich sag mal, einbaut bei sich, dass man die Treppe geht, nicht den Aufzug nimmt.
Genau.
Das sagen alle immer so einfach. Ich weiß, dass es schwierig ist. Aber auch mal zu Fuß geht oder auch mal bewusst zu Fuß geht.
Ja,
dieses zu Fuß gehen und vielleicht auch nicht, also das ist jetzt nicht bei allen natürlich, aber die ganze Zeit aufs Handy zu schauen und damit die ganze Zeit immer voll den Stress zu haben und dann durch die Entspannung, vielleicht auch vorm Schlafen gehen, die Entspannung suchen und dann einen guten Schlaf zu haben. Ja.
Genau.
Ich messe ja seit vielen Jahren meinen Schlaf und ich merke ja auch, dass das Telefon, das Internet hat einen Effekt auf meinen Schlaf.
Genau.
Und es ist gar nicht so einfach, sich auch, ich habe ja das ganze Wissen, weil wir ja oft darüber reden, ja.
Genau.
Selbst ich schaffe es nicht, mich davon konsequent dauerhaft zu entziehen, weil es einfach so genial süchtig machen strukturiert
genau.
ist.
Genau, ja. Kann man sagen.
Aber deswegen, ne, das ist, sind die einfachen Dinge, die eigentlich auch jeder weiß, wenn wir die umsetzen, haben wir ein besseres Leben. Das ist genau. so schön. Danke dir nochmal dafür.
Gerne, gerne.
In diesem Sinne, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und mir hat da heute sehr viel Freude gemacht, weil es auch eins meiner Lieblingsthemen ist, über Longevity zu reden, um über diese tollen Faktoren und auch, ich sag mal so, diese Medizin, die uns allen zur Verfügung steht, weil sie draußen stattfindet, weil sie bei uns zu Hause im Schlafzimmer stattfindet, wo wir schlafen können und auch im Prinzip in der Ruhe stattfindet. Da finde ich das was ganz Beeindruckendes und so schön, dass das nicht alles mit teuren Kosten verbunden ist. Man kann natürlich immer die Diagnosen machen, aber das finde ich total schön. Da hat Chefarzt Robert Schmidt einfach gerade eine sehr, sehr schöne Antwort gegeben auf eine große Frage. Deswegen, ich wünsche mir für Sie, dass Sie das beherzigen und in Ihren Lebensalltag integrieren können. Und wenn Sie es schaffen, dann lassen Sie uns gerne auch ein Like da, einen Kommentar da, wie Ihr Prozess ist, wie Ihr Fortschritt dabei ist. Und leiten Sie gerne natürlich auch diese Folge an Ihre Freunde und Bekannten weiter, die vielleicht davon auch profitieren können. In diesem Sinne kann ich nur sagen, vielen lieben Dank, Robert.
Dankeschön.
Bleiben Sie gesund und ich freue mich natürlich, wenn wir uns bald wiedersehen in der nächsten Folge, wenn Schulmedizin natürlich mal wieder auf Naturheilkunde trifft. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.
Ciao.
Ganz wichtig, wir machen hier einen Informationspodcast und keine direkte ärztliche Beratung. Das heißt, alle Empfehlungen, die Sie hier in dem Podcast hören, alle Anweisungen, die Sie im Podcast hören, sind immer für Ihre individuelle Situation vorher mit Ihrem Arzt oder Therapeuten abzuklären. Da wir Ihre individuelle Situation nicht kennen, können wir nur allgemeine Empfehlungen geben, die wir natürlich aus dem fachlichen und wissenschaftlichen Kontext kennen, aber diese könnten für Ihre individuelle Situation vielleicht nicht die richtige sein. Und deswegen ist es wichtig, diese immer nochmal mit Ihrem Arzt und Therapeuten abzuklären.